Neuntes Kapitel: Bildung einer allgemeinen Profitrate, Durchschnittsprofitrate und Verwandlung der Warenwerte in Produktionspreise. Bildung der Durchschnittsprofitrate. Die organische Zusammensetzung des Kapitals hängt in jedem aktuellen Moment von zwei Umständen ab: erstens vom technischen Verhältnis der angewandten Arbeitskraft zur Masse der angewandten Produktionsmittel, zweitens vom Preis dieser Produktionsmittel. Sie muss, wie wir gesehen haben, nach ihrem Prozentverhältnis betrachtet werden. Die organische Zusammensetzung eines Kapitals, das aus 4/5 konstantem und 1/5 variablem Kapital besteht, drücken wir aus durch die Formel 80c plus 20v. Ferner wird bei der Vergleichung eine unveränderliche Rate des Mehrwerts angenommen, und zwar eine irgend beliebige Rate, zum Beispiel 100%. Das Kapital von 80c plus 20v wirft also einen Mehrwert von 20m ab, was auf das Gesamtkapital eine Profitrate von 20% bildet. Wie groß nun der wirkliche Wert seines Produkts ist, hängt davon ab, wie groß der fixe Teil des konstanten Kapitals und wie viel davon als Verschleiß in das Produkt eingeht, wie viel nicht. Da dieser Umstand aber völlig gleichgültig für die Profitrate und also für die vorliegende Untersuchung ist, wird der Vereinfachung halber zunächst angenommen, dass das konstante Kapital überall gleichmäßig ganz in das jährliche Produkt dieser Kapitale eingeht. Es wird ferner angenommen, dass die Kapitale in den verschiedenen Produktionssphären im Verhältnis zur Größe ihres variablen Teils jährlich gleich viel Mehrwert realisieren. Es wird also vorläufig abgesehen von dem Unterschied, den die Verschiedenheit der Umschlagszeiten in dieser Beziehung hervorbringen kann. Nehmen wir 5 verschiedene Produktionssphären mit jedes Mal verschiedener organischer Zusammensetzung der in ihnen angelegten Kapitale, etwa wie folgt: alle Mehrwertraten gleich 100%. Siehe die folgende Tabelle. Wir haben hier für verschiedene Produktionssphären bei gleichmäßiger Ausbeutung der Arbeit sehr verschiedene Profitraten, entsprechend der verschiedenen organischen Zusammensetzung der Kapitale. Die Gesamtsumme der in den 5 Sphären angelegten Kapitale groß C gleich C plus V ist 500. Die Gesamtsumme des von ihnen produzierten Mehrwerts ist 110. Der Gesamtwert der von ihnen produzierten Waren ist 610. Betrachten wir die 500 als ein einziges Kapital, von dem 1 bis 5 nur verschiedene Teile bilden, so wäre erstens die Durchschnittszusammensetzung des Kapitals von 500 gleich 390c plus 110v oder prozentig 78c plus 22v. Ebenso fielen auf jedes 100 als durchschnittlicher Mehrwert 22. Daher wäre die Durchschnittsrate des Profits 22% und endlich wäre der Preis von jedem 1/5 des von den 500 produzierten Gesamtprodukts 122. Das Produkt von jedem 1/5 des vorgeschossenen Gesamtkapitals müsste also zu 122 verkauft werden. Es ist klar, das gesellschaftliche Gesamtkapital betrachtet ist die Wertsumme der von ihm produzierten Waren oder in Geld ausgedrückt ihr Preis gleich dem Wert des konstanten Kapitals plus Wert des variablen Kapitals plus Mehrwert. Warenpreis und Warenwert stimmen nur dann überein, wenn alle Kapitale als ein einziges Gesamtkapital betrachtet werden. Es ist klar, dass der Durchschnittsprofit nichts sein kann als die Gesamtmasse des Mehrwerts verteilt auf die Kapitalmassen in jeder Produktionssphäre nach Verhältnis ihrer Größen. Dass die Profite ungleich großer Kapitale im Verhältnis ihrer Größen sind, heißt überhaupt nichts, als dass gleich große Kapitale gleich große Profite abwerfen oder dass die Profitrate für alle Kapitale gleich ist, welches immer ihre Größe und ihre organische Zusammensetzung ist. Infolge der verschiedenen organischen Zusammensetzung der in verschiedenen Produktionszweigen angelegten Kapitale, infolge daher des Umstandes, dass je nach dem verschiedenen Prozentsatz, den der variable Teil in einem Gesamtkapital von gegebener Größe hat, sehr verschiedene Quanta Arbeit von Kapitalen gleicher Größe in Bewegung gesetzt werden, werden auch sehr verschiedene Massen von Mehrwert von ihnen produziert. Demgemäß sind die Profitraten, die in verschiedenen Produktionszweigen herrschen, ursprünglich sehr verschieden. Diese verschiedenen Profitraten werden durch die Konkurrenz zu einer allgemeinen Profitrate ausgeglichen, welche der Durchschnitt aller dieser verschiedenen Profitraten ist. Der Profit, der entsprechend dieser allgemeinen Profitrate auf ein Kapital von gegebener Größe fällt, welches immer seine organische Zusammensetzung sei, heißt der Durchschnittsprofit. Da die allgemeine Profitrate gebildet wird durch den Durchschnitt der verschiedenen Profitraten auf je 100 vom vorgeschossenen Kapital in einem bestimmten Zeitraum, sage einem Jahr, so ist darin auch der durch den Unterschied der Umschlagszeiten für verschiedene Kapitale hervorgebrachte Unterschied ausgelöscht. Aber diese Unterschiede gehen bestimmend ein in die verschiedenen Profitraten der verschiedenen Produktionssphären, durch deren Durchschnitt die allgemeine Profitrate gebildet wird. Man hat im ersten Abschnitt gesehen, Mehrwert und Profit waren identisch, der Masse nach betrachtet. Ein Größenunterschied war nur zwischen Mehrwertrate und Profitrate, nicht zwischen Mehrwert und Profit selbst. Anders verhält es sich, sobald eine allgemeine Profitrate hergestellt ist. Es ist jetzt nur noch Zufall, wenn der in einer besonderen Produktionssphäre wirklich erzeugte Mehrwert und daher Profit mit dem im Verkaufspreis enthaltenen Profit zusammenfällt. In der Regel sind Profit und Mehrwert und nicht bloß ihre Raten nun wirklich verschiedene Größen. Verwandlung der Kostpreise in Produktionspreise. Es ist jedoch, um nicht zu ganz falschen Schlüssen zu kommen, nötig, nicht alle Kostpreise gleich 100 anzurechnen. Bei 80c plus 20v und der Mehrwertrate 100% wäre der Totalwert der vom Kapital 1 gleich 100 produzierten Ware gleich 80c plus 20v plus 20m gleich 120. Wenn das gesamte konstante Kapital in das jährliche Produkt einginge, das ist aber nur ausnahmsweise der Fall. Es ist also bei den Werten der Waren, die von je 100 der verschiedenen Kapitale produziert werden, zu erwägen, dass sie verschieden sein werden, je nach der verschiedenen Zusammensetzung von C aus fixen und zirkulierenden Bestandteilen und dass die fixen Bestandteile verschiedener Kapitale selbst wieder rascher oder langsamer verschleißen, also in gleichen Zeiten ungleiche Wertquanta dem Produkt zusetzen. Nehmen wir zum Beispiel ein Kapital von 500, davon 100 fixes Kapital, wovon 10% Verschleiß während einer Umschlagsperiode des zirkulierenden Kapitals von 400. Der Durchschnittsprofit für die Dauer dieser Umschlagsperiode sei 10%. Dann wird der Kostpreis des während diesen Umschlags hergestellten Produkts sein 10c für Verschleiß plus 400 c plus v zirkulierendes Kapital gleich 410 und der Produktionspreis 410 Kostpreis plus 10% Profit auf 500 macht 50 gleich 460. Aus dem ersten Abschnitt dieses Buchs ergibt sich, dass die Kostpreise dieselben sind für Produkte verschiedener Produktionssphären, in deren Produktion gleich große Kapitalteile vorgeschossen sind, wie verschieden immer die organische Zusammensetzung dieser Kapitale sein möge. Im Kostpreis fällt der Unterschied von variablem und konstantem Kapital für den Kapitalisten fort. Ihm kostet eine Ware, zu deren Produktion er 100 Euro auslegen muss, gleich viel, lege er nun 90c plus 10v oder 10c plus 90v aus. Sie kostet ihm stets 100 Euro. Die Kostpreise sind dieselben für gleich große Kapitalauslagen in verschiedenen Sphären, so sehr auch die produzierten Werte und Mehrwerte verschieden sein mögen. Diese Gleichheit der Kostpreise bildet die Basis der Konkurrenz der Kapitalanlagen, wodurch der Durchschnittsprofit hergestellt wird. Um dies noch deutlicher zu machen, lassen wir in der folgenden Tabelle für dieselben fünf Kapitale verschiedene Teile des konstanten Kapitals in den Wert des Produkts eingehen. Siehe die folgende Tabelle. Betrachtet man die Kapitale 1 bis 5 wieder als ein einziges Gesamtkapital, so sieht man, dass auch in diesem Fall die Zusammensetzung der Summen der fünf Kapitale gleich 500 gleich 390c plus 110v, also die Durchschnittszusammensetzung 78c plus 22v, dieselbe bleibt. ebenso der Durchschnittsmehrwert gleich 22. Diesen Mehrwert gleichmäßig auf 1 bis 5 verteilt, kämen folgende Warenpreise heraus. Die Mehrwertraten gleich 100, Profitraten gleich 22%, CX als verbrauchtes C und MX als Durchschnittsmehrwert. Siehe dazu die Tabelle 3. Zusammengenommen werden die Waren verkauft 2 plus 7 plus 17 gleich 26 über und 8 plus 18 gleich 26 unter dem Wert, sodass die Preisabweichungen durch gleichmäßige Verteilung des Mehrwerts oder durch Zuschlag des durchschnittlichen Profits von 22 auf 100 vorgeschossenes Kapital zu den jeweiligen Kostpreisen der Waren 1 bis 5 sich gegenseitig aufheben. In demselben Verhältnis, worin ein Teil der Waren über, wird ein anderer unter seinem Wert verkauft. Die Preise, die dadurch entstehen, dass der Durchschnitt der verschiedenen Profitraten der verschiedenen Produktionssphären gezogen und dieser Durchschnitt den Kostpreisen der verschiedenen Produktionssphären zugesetzt wird, sind die Produktionspreise. Cx plus V plus Mx, das heißt verbrauchtes C plus V plus Durchschnittsprofit Mx. Ihre Voraussetzung ist die Existenz einer allgemeinen Profitrate und diese setzt wiederum voraus, dass die Profitraten in jeder besonderen Produktionssphäre für sich genommen bereits auf ebenso viel Durchschnittsraten reduziert sind. Diese besonderen Profitraten sind in jeder Produktionssphäre M geteilt durch C und sind, wie dies im ersten Abschnitt dieses Buches geschehen, aus dem Wert der Ware zu entwickeln. Ohne diese Entwicklung bleibt die allgemeine Profitrate und daher auch der Produktionspreis der Ware eine sinn- und begriffslose Vorstellung. Der Produktionspreis der Ware ist also gleich ihrem Kostpreis plus dem entsprechend der allgemeinen Profitrate prozentig ihm zugesetzten Profit oder gleich ihrem Kostpreis plus dem Durchschnittsprofit. Wie immer die Preise geregelt seien, es ergibt sich erstens, das Wertgesetz beherrscht ihre Bewegung. Indem Verminderung oder Vermehrung der zur Produktion nötigen Arbeitszeit die Produktionspreise steigen oder fallen macht. Zweitens, der Durchschnittsprofit, der die Produktionspreise bestimmt, muss immer annähernd gleich sein dem Quantum Mehrwert, das auf ein gegebenes Kapital als Anteil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals fällt. Da nun der Gesamtwert der Waren dem Gesamtmehrwert, dieser aber die Höhe des Durchschnittsprofits und daher der allgemeinen Profitrate regelt, als allgemeines Gesetz oder als das die Schwankungen beherrschende, so reguliert das Wertgesetz die Produktionspreise. Dasein und Begriff des Produktionspreises und der allgemeinen Profitrate, die er einschließt, beruhen darauf, dass die einzelnen Waren nicht zu ihrem Wert verkauft werden. Die Produktionspreise entspringen aus einer Ausgleichung der Warenwerte, die nach Rückerstattung der jeweiligen in den verschiedenen Produktionssphären aufgezehrten Kapitalwerte den gesamten Mehrwert verteilt, nicht im Verhältnis, worin er in den einzelnen Produktionssphären erzeugt ist und daher in ihren Produkten steckt, sondern im Verhältnis zur Größe der vorgeschossenen Kapitale. Nur so entspringt ein Durchschnittsprofit und der Produktionspreis der Waren, dessen charakteristisches Element er ist. Es ist die stete Tendenz der Kapitale, durch die Konkurrenz diese Ausgleichung in der Verteilung des vom Gesamtkapital erzeugten Mehrwerts zu bewirken und alle Hindernisse dieser Ausgleichung zu überwältigen. Obgleich daher die Kapitalisten der verschiedenen Produktionssphären beim Verkauf ihrer Waren die in der Produktion dieser Waren verbrauchten Kapitalwerte zurückziehen, so lösen sie nicht den in ihrer eigenen Sphäre bei der Produktion dieser Waren produzierten Mehrwert und daher Profit ein, sondern nur so viel Mehrwert und daher Profit, als vom Gesamtmehrwert oder Gesamtprofit, der vom Gesamtkapital der Gesellschaft in allen Produktionssphären zusammengenommen in einem gegebenen Zeitabschnitt produziert wird, bei gleicher Verteilung auf jeden Anteil des Gesamtkapitals fällt. Pro 100 zieht jedes vorgeschossene Kapital, welches immer seine Zusammensetzung sei, den Profit, der für diesen Zeitabschnitt auf 100 als den sovielsten Teil des Gesamtkapitals kommt. Die verschiedenen Kapitalisten verhalten sich hier, soweit der Profit in Betracht kommt, als bloße Aktionäre einer Aktiengesellschaft, worin die Anteile am Profit gleichmäßig pro 100 verteilt werden und daher für die verschiedenen Kapitalisten sich nur unterscheiden nach der Größe des von jedem in das Gesamtunternehmen gesteckten Kapitals, nach seiner verhältnismäßigen Beteiligung am Gesamtunternehmen, nach der Zahl seiner Akten. Resümee: Wir hatten es in Buch 1 und 2 nur mit den Werten der Waren zu tun. Einerseits hat sich jetzt abgesondert als ein Teil dieses Werts der Kostpreis, andererseits hat sich entwickelt als eine verwandelte Form des Werts der Produktionspreis der Ware. Die Formel, dass der Produktionspreis einer Ware gleich K plus P gleich Kostpreis plus Profit ist, hat sich jetzt näher dahin bestimmt, dass P gleich K mal P' ist, wo P' die allgemeine Profitrate ist, und daher der Produktionspreis gleich K plus K mal P'. Ist der individuelle Kostpreis K gleich 300 und P' 15%, so ist der Produktionspreis K plus K mal P' gleich 300 plus 300 mal 0,15 macht 345. Wenn ein Kapitalist also seine Ware zu ihrem Produktionspreis verkauft, so zieht er Geld zurück im Verhältnis zur Wertgröße des in der Produktion von ihm verzehrten Kapitals und schlägt Profit heraus im Verhältnis zu seinem vorgeschossenen Kapital als bloßen Anteil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Seine Kostpreise sind spezifisch. Der Profitzuschlag auf diesen Kostpreis ist unabhängig von seiner besonderen Produktionssphäre. Relatives Gewicht der Produktionszweige und Bildung der Durchschnittsprofitrate. Da aber die Profitraten in den verschiedenen Produktionssphären verschieden sind, indem in denselben, je nach dem Verhältnis des variablen Kapitals zum Gesamtkapital, sehr verschiedene Massenmehrwert und daher Profit produziert werden, so ist klar, dass der Durchschnittsprofit pro 100 des gesellschaftlichen Kapitals und daher die Durchschnittsprofitrate oder allgemeine Profitrate sehr verschieden sein wird, je nach den jeweiligen Größen der in den verschiedenen Sphären angelegten Kapitale. Nehmen wir vier Kapitale A, B, C, D. Die Mehrwertrate sei für alle 100%. Auf jede 100 vom Gesamtkapital sei das variable Kapital von A 25, für B 40, für C 15, für D 10. Auf jede 100 vom Gesamtkapital fiele dann ein Mehrwert oder Profit A gleich 25, B 40, C 15, D 10, zusammen 90. Also, wenn die vier Kapitale gleich groß sind, Durchschnittsprofitrate 90 geteilt durch 4 macht 22,5%. Wenn aber die Gesamtkapitalgrößen sind wie folgt: A gleich 200, B gleich 300, C gleich 1000, D gleich 4000, so würden die produzierten Profite sein jeweils 50, 120, 150 und 400. Zusammen auf 5500 Kapital ein Profit von 720 oder eine Durchschnittsprofitrate von 13,1%. Vergleiche folgende Tabelle. Die Massen des produzierten Gesamtwerts sind verschieden je nach den verschiedenen Größen der in A, B, C, D jeweils vorgeschossenen Gesamtkapitale. Bei Bildung der allgemeinen Profitrate handelt es sich daher nicht nur um den Unterschied der Profitraten in den verschiedenen Produktionssphären, deren einfacher Durchschnitt zu ziehen wäre, sondern um das relative Gewicht, womit diese verschiedenen Profitraten in die Bildung des Durchschnitts eingehen. Dies aber hängt ab von der verhältnismäßigen Größe des in jeder besonderen Sphäre angelegten Kapitals oder davon, welchen Anteil des gesellschaftlichen Gesamtkapitals das in jeder besonderen Produktionssphäre angelegte Kapital bildet. Es muss natürlich ein sehr großer Unterschied stattfinden, je nachdem ein größerer oder geringerer Teil des Gesamtkapitals eine höhere oder niedere Profitrate abwirft, und diese hängt wieder davon ab, wie viel Kapital in den Sphären angelegt ist, wo das variable Kapital relativ zum Gesamtkapital groß oder klein ist. Es ist ganz damit wie mit dem Durchschnittszinsfuß, den ein Wucherer macht, der verschiedene Kapitale zu verschiedenen Zinsen ausleiht, zum Beispiel 4, 5, 6, 7% etc. Die Durchschnittsrate hängt ganz davon ab, wie viel von seinem Kapital er zu jeder der verschiedenen Zinsraten ausgeliehen hat. Höhere und niedrigere Zusammensetzung der Kapitale. Die spezifische Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit ist in jeder besonderen Produktionssphäre dem Grad nach verschieden. Höher oder niedriger im Verhältnis wie das von einem bestimmten Quantum Arbeit in Bewegung gesetzte Quantum Produktionsmittel groß und daher das für ein bestimmtes Quantum Produktionsmittel nötige Quantum Arbeit klein ist. Wir nennen daher Kapitale, die prozentig mehr konstantes, also weniger variables Kapital enthalten als das gesellschaftliche Durchschnittskapital, Kapitale von höherer Zusammensetzung. Umgekehrt solche, wo das konstante Kapital einen relativ kleineren und das Variable einen größeren Raum einnimmt als beim gesellschaftlichen Durchschnittskapital, nennen wir Kapitale von niedriger Zusammensetzung. Kapitale von durchschnittlicher Zusammensetzung endlich nennen wir solche, deren Zusammensetzung mit der des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals zusammenfällt. Ist das gesellschaftliche Durchschnittskapital prozentig zusammengesetzt aus 80c plus 20v, so steht ein Kapital von 90c plus 10v über, eins von 70c plus 30v unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Wie diese Kapitale fungieren nach Herstellung der Durchschnittsprofitrate unter Voraussetzung einmaligen Umschlags im Jahr, zeigt folgende Übersicht, worin B die Durchschnittszusammensetzung vorstellt und die Durchschnittsprofitrate somit gleich 20% ist. Für die von Kapital C produzierten Waren wäre also ihr Wert kleiner als ihr Produktionspreis, für die des Kapital A der Produktionspreis kleiner als der Wert. Und nur für die Kapitale B der Produktionszweige, deren Zusammensetzung zufällig die des gesellschaftlichen Durchschnitts ist, wären Wert und Produktionspreis gleich. Für die Kapitale von mittlerer oder annähernd mittlerer Zusammensetzung fällt der Produktionspreis also mit dem Wert ganz oder annähernd zusammen und der Profit mit dem von ihnen erzeugten Mehrwert. Ist die Zusammensetzung des Kapitals in einer Produktionssphäre niedriger als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals wie Kapital A, das heißt, ist sein variabler, in Arbeitslohn angelegter Bestandteil im Verhältnis zu seinem konstanten, in den sachlichen Arbeitsbedingungen ausgelegten Bestandteil größer als dies beim gesellschaftlichen Durchschnittskapital der Fall ist, so muss der Wert seines Produkts über seinem Produktionspreis stehen. Das heißt, ein solches Kapital produziert, weil es mehr lebendige Arbeit anwendet, bei gleicher Ausbeutung der Arbeit mehr Mehrwert, also mehr Profit, als ein gleich großer Anteil des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals. Der Wert seines Produkts steht daher über seinem Produktionspreis. Umgekehrt verhält es sich, wenn das in einer bestimmten Produktionssphäre angelegte Kapital von höherer Zusammensetzung ist als das gesellschaftliche Durchschnittskapital, wie bei Kapital C. Der Wert der von ihm produzierten Waren steht unter ihrem Produktionspreis, was allgemein bei den Produkten der meistentwickelten Industrien der Fall ist. Ist das Kapital in einer bestimmten Produktionssphäre höher zusammengesetzt, so drückt dies eine über dem Durchschnittsniveau stehende Entwicklung der Produktivkraft aus. Durchschnittsprofit, Produktionspreis und Warenwert, Resümee. Dasein und Begriff des Produktionspreises und der allgemeinen Profitrate, die er einschließt, beruhen darauf, dass die einzelnen Waren nicht zu ihrem Wert verkauft werden. Die Produktionspreise entspringen aus einer Ausgleichung der Warenwerte, die nach Rückerstattung der jeweiligen in den verschiedenen Produktionssphären aufgezählten Kapitalwerte den gesamten Mehrwert verteilt, nicht im Verhältnis, worin er in den einzelnen Produktionssphären erzeugt ist und daher in ihren Produkten steckt, sondern im Verhältnis zur Größe der vorgeschossenen Kapitale. Nur so entspringt ein Durchschnittsprofit und der Produktionspreis der Waren, dessen charakteristisches Element er ist. Es ist die stete Tendenz der Kapitale, durch die Konkurrenz diese Ausgleichung in der Verteilung des vom Gesamtkapital erzeugten Mehrwerts zu bewirken und alle Hindernisse dieser Ausgleichung zu überwältigen. Es ist gesagt worden, dass die Konkurrenz die Profitraten der verschiedenen Produktionssphären zur Durchschnittsprofitrate ausgleicht und eben dadurch die Werte der Produkte dieser verschiedenen Sphären in Produktionspreise verwandelt. Und zwar geschieht dies durch fortwährende Übertragung von Kapital aus einer Sphäre in die andere, wo augenblicklich der Profit über dem Durchschnitt steht. Wobei jedoch in Betracht kommen die mit dem Wechsel der mageren und fetten Jahre, wie sie in einem gegebenen Industriezweig innerhalb einer gegebenen Epoche einander folgen, verbundenen Profitschwankungen. Diese ununterbrochene Aus- und Einwanderung des Kapitals, die zwischen verschiedenen Sphären der Produktion stattfindet, erzeugt steigende und fallende Bewegung der Profitrate, die sich gegenseitig mehr oder weniger ausgleichen und dadurch die Tendenz haben, die Profitrate überall auf dasselbe gemeinsame und allgemeine Niveau zu reduzieren. Die beständige Ausgleichung der beständigen Ungleichheiten vollzieht sich ungleich so rascher, erstens, je mobiler das Kapital, das heißt, je leichter es übertragbar ist von einer Sphäre und von einem Ort zum anderen. Zweitens, je rascher die Arbeitskraft von einer Sphäre in die andere und von einem lokalen Produktionspunkt auf den anderen werfbar ist. Nummer 1 unterstellt vollständige Handelsfreiheit im Innern der Gesellschaft und Beseitigung aller Monopole, außer den natürlichen, nämlich aus der kapitalistischen Produktionsweise selbst entspringenden. Ferner Entwicklung des Kreditsystems, endlich Unterordnung der verschiedenen Produktionssphären unter Kapitalisten, endlich große Dichte der Bevölkerung. Nummer 2 setzt voraus Aufhebung aller Gesetze, welche die Arbeiter hindern, aus einer Produktionssphäre in die andere oder aus einem Lokalsitz der Produktion nach irgendeinem anderen überzusiedeln. Gleichgültigkeit des Arbeiters gegen den Inhalt seiner Arbeit. Möglichste Reduzierung der Arbeit in allen Produktionssphären auf einfache Arbeit. Wegfall aller professionellen Vorurteile bei den Arbeitern. Endlich und namentlich Unterwerfung des Arbeiters unter die kapitalistische Produktionsweise. Die allgemeine Profitrate ist also durch zwei Faktoren bestimmt. Erstens durch die organische Zusammensetzung der Kapitale in den verschiedenen Sphären der Produktion, also durch die verschiedenen Profitraten der einzelnen Sphären. Zweitens durch die Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals auf diese verschiedenen Sphären, also durch die relative Größe des in jeder besonderen Sphäre angelegten Kapitals, ist gleich gewichteter Mittelwert. Alle im ersten Abschnitt entwickelten Gesetze über Steigen und Fallen der Profitrate haben in der Tat die folgende doppelte Bedeutung. Erstens, einerseits sind sie die Gesetze der allgemeinen Profitrate. Bei den vielen verschiedenen Ursachen, welche nach dem Entwickelten die Profitrate steigen oder fallen machen, sollte man glauben, dass die allgemeine Profitrate jeden Tag wechseln müsste. Aber die Bewegung in einer Produktionssphäre wird die in der anderen aufheben. Die Einflüsse kreuzen und paralysieren sich. Wir werden später untersuchen, nach welcher Seite die Schwankungen in letzter Instanz hinstreben, aber sie sind langsam. Zweitens, innerhalb jeder Sphäre ist ein Spielraum gegeben für kürzere oder längere Epoche, wo die Profitrate dieser Sphäre schwankt, bevor sich dies Schwanken nach Steigen und Fallen hinreichend konsolidiert, um Zeit zu gewinnen zur Einwirkung auf die allgemeine Profitrate und daher zur Erreichung von mehr als lokaler Bedeutung. Innerhalb solcher räumlichen und zeitlichen Grenzen gelten daher ebenfalls die im ersten Abschnitt dieses Buchs entwickelten Gesetze der Profitrate. Diese Voraussetzung beruht jedoch auf der fortwährend wechselnden proportionalen Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals unter die verschiedenen Produktionssphären, auf fortwährende Ein- und Auswanderung der Kapitale, auf ihrer Übertragbarkeit von einer Sphäre zur anderen, kurz auf ihrer freien Bewegung zwischen diesen verschiedenen Produktionssphären. Es ist dabei vorausgesetzt, dass keine oder doch nur eine zufällige und temporäre Schranke die Konkurrenz der Kapitale verhindert. Trotz der großen Wechsel, die beständig in den tatsächlichen Profitraten der besonderen Produktionssphären vorgehen, ist eine wirkliche Änderung in der allgemeinen Profitrate das sehr späte Werk einer Reihe über sehr lange Zeiträume sich erstreckender Schwingungen. Das heißt von Schwingungen, die viel Zeit brauchen, bis sie sich zu einer Änderung der allgemeinen Profitrate konsolidieren und ausgleichen. Bei allen kürzeren Perioden, ganz abgesehen von Schwankungen der Marktpreise, ist daher eine Änderung in den Produktionspreisen aufs Erste stets aus einem wirklichen Wertwechsel der Waren zu erklären, das heißt aus einem Wechsel in der Gesamtsumme der zu ihrer Produktion nötigen Arbeitszeit. Produktionspreis, Durchschnittsprofit und kapitalistisches Bewusstsein. Die theoretische Ansicht bei der Verwandlung des Mehrwerts in Profit, dass jeder Teil des Kapitals gleichmäßig Profit abwerfe, drückt eine praktische Tatsache aus. Wie immer das industrielle Kapital zusammengesetzt sei, ob es ein Viertel tote Arbeit und drei Viertel lebendige Arbeit oder drei Viertel tote Arbeit und ein Viertel lebendige Arbeit in Bewegung setzt, ob es in dem einen Fall dreimal so viel mehr Arbeit einsaugt oder Mehrwert produziert als in dem anderen. In beiden Fällen wirft es gleich viel Profit ab. Der einzelne Kapitalist, dessen Blick borniert ist, glaubt mit Recht, dass sein Profit nicht allein aus der von ihm oder in seinem Zweig beschäftigten Arbeit herstamme. Es ist dies ganz richtig für seinen Durchschnittsprofit. Endlich, wenn der Begriff des Werts dem Kapitalisten abhanden kommt, weil ihm der Profit als etwas außerhalb des immanenten Werts der Ware Stehendes erscheint, so wird jetzt diese Vorstellung vollständig bestätigt, befestigt, verknöchert, indem der zum Kostpreis zugeschlagene Profit in der Tat, wenn man die besondere Produktionssphäre betrachtet, nicht durch die Grenzen der in ihr selbst vorgehenden Wertbildung bestimmt wird, sondern ganz äußerlich dagegen festgesetzt ist. Bei gegebenem Ausbeutungsgrad der Arbeit ist jetzt die Masse des Mehrwerts, die in einer besonderen Produktionssphäre erzeugt wird, wichtiger für den Gesamtdurchschnittsprofit des gesellschaftlichen Kapitals, also für die Kapitalistenklasse überhaupt, als direkt für den Kapitalisten innerhalb jedes besonderen Produktionszweigs. Für ihn nur, sofern das in seiner Branche erzeugte Quantum Mehrwert mitbestimmend eingreift in die Regelung des Durchschnittsprofits. Aber dies ist ein Prozess, der hinter seinem Rücken vorgeht, den er nicht sieht, nicht versteht und der ihn in der Tat nicht interessiert. Bei der kapitalistischen Produktion handelt es sich nicht nur darum, für die in Warenform in die Zirkulation geworfene Wertmasse, eine gleiche Wertmasse in anderer Form, sei es des Geldes oder einer anderen Ware, herauszuziehen, sondern es handelt sich darum, für das der Produktion vorgeschossene Kapital denselben Mehrwert oder Profit herauszuziehen wie jedes andere Kapital von derselben Größe oder anteilsmäßig von seiner Größe. Es handelt sich also darum, wenigstens als Minimum die Waren zu Preisen zu verkaufen, die den Durchschnittsprofit liefern, das heißt zu Produktionspreisen. Das Kapital kommt sich in dieser Form selbst zum Bewusstsein als eine gesellschaftliche Macht, an der jeder Kapitalist teilhat im Verhältnis seines Anteils am gesellschaftlichen Gesamtkapital. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass jeder einzelne Kapitalist, wie die Gesamtheit aller Kapitalisten jeder besonderen Produktionssphäre, an der Ausbeutung der Gesamtarbeiterklasse durch das Gesamtkapital und an dem Grad dieser Ausbeutung nicht nur aus allgemeiner Klassensympathie, sondern direkt ökonomisch beteiligt ist, weil die Durchschnittsprofitrate abhängt von dem Ausbeutungsgrad der Gesamtarbeit durch das Gesamtkapital. In der Tat ist das besondere Interesse, dass ein Kapitalist oder das Kapital einer bestimmten Produktionssphäre an der Ausbeutung der direkt von ihm beschäftigten Arbeiter nimmt, darauf beschränkt, dass entweder durch ausnahmsweise Überarbeitung oder aber durch Herabsetzung des Lohns unter den Durchschnitt oder durch ausnahmsweise Produktivität in der angewandten Arbeit ein Extraschnitt, ein über den Durchschnittsprofit übergreifender Profit gemacht werden kann. Das Spezialinteresse, welche das Kapital einer Sphäre an der Ausbeutung der von ihm speziell beschäftigten Arbeiter hat, hat der einzelne Kapitalist an der Ausbeutung der persönlich von ihm ausgebeuteten Arbeiter. Andererseits hat jede besondere Sphäre des Kapitals und jeder einzelne Kapitalist dasselbe Interesse an der Produktivität der vom Gesamtkapital angewandten gesellschaftlichen Arbeit. Denn davon hängt zweierlei ab. Erstens die Masse der Gebrauchswerte, worin sich der Durchschnittsprofit ausdrückt, und dies ist doppelt wichtig, soweit dieser sowohl als Akkumulationsfonds von neuem Kapital wie als Revenufonds zum Genuss dient. Zweitens die Werthöhe des vorgeschossenen Gesamtkapitals, Konstanten und Variablen, die bei gegebener Größe des Mehrwerts oder Profits der ganzen Kapitalistenklasse die Profitrate oder den Profit auf ein bestimmtes Quantum Kapital bestimmt. Man hat also hier den mathematisch exakten Nachweis, warum die Kapitalisten, so sehr sie in ihrer Konkurrenz untereinander sich als falsche Brüder bewähren, doch einen wahren Freimaurerbund bilden gegenüber der Gesamtheit der Arbeiterklasse. Der wirkliche Größenunterschied zwischen Profit und Mehrwert in den besonderen Produktionssphären versteckt nun völlig die wahre Natur und den Ursprung des Profits nicht nur für den Kapitalisten, der hier ein besonderes Interesse hat, sich zu täuschen, sondern auch für den Arbeiter. Mit der Verwandlung der Werte in Produktionspreise wird die Grundlage der Wertbestimmung selbst dem Auge entrückt. Die ganze Schwierigkeit kommt dadurch hinein, dass die Waren nicht einfach als Waren ausgetauscht werden, sondern als Produkt von Kapitalen, die im Verhältnis zu ihrer Größe Teilnahme an der Gesamtmasse des Mehrwerts beanspruchen. Der Umstand, dass hier zum ersten Mal dieser innere Zusammenhang enthüllt ist, dass die bisherige Ökonomie entweder gewaltsam von den Unterschieden zwischen Mehrwert und Profit, Mehrwertrate und Profitrate abstrahierte, um die Wertbestimmung als Grundlage festhalten zu können, oder aber mit dieser Wertbestimmung allen Grund und Boden wissenschaftlichen Verhaltens aufgab, um an jenen in der Erscheinung auffälligen Unterschieden festzuhalten. Diese Verwirrung der Theoretiker zeigt am besten, wie der im Konkurrenzkampf Befangene seine Erscheinungen in keiner Art durchdringende praktische Kapitalist durchaus unfähig sein muss, durch den Schein hindurch das innere Wesen und die innere Gestalt dieses Prozesses zu erkennen.